Die Idee kam tatsächlich im Kite-Kurs. Also wie gesagt, habe ich ja viele, viele Kite-Kurse gemacht. einer davon in Ägypten, wo ich schwanger war und den dann nicht machen konnte. Danach in Wustrow wegen Flaute abgesagt. In Sylt wegen Flaute abgesagt. Auf Sardinien wegen Flaute abgesagt. Ich habe einfach immer riesiges Pech gehabt mit Wind. Und der letzte Kurs, es war im April, so um meinen Geburtstag herum, fürchterlich kalt. Ich war die Einzige, die nicht gefroren hat, weil ich so einen warmen, kuscheligen Overall anhatte, auf den alle ganz neidisch waren. Und wir hatten viel Zeit am Strand miteinander zu quatschen und aufs Wasser zu gucken. Und da kam so die Idee, das wäre doch eine coole Sache, einfach aus diesem Material, aus diesen alten Kites so warme Overalls zu machen. Und das war auch das allererste Produkt dieser Overall.
Die Sonne brennt auf ihrer Haut, der Wind bläst ihr ins Gesicht und sie schmeckt das Salzwasser auf ihren Lippen. Wenn Doris Iwanschitz mit ihrem Kite auf der Ostsee unterwegs ist, spürt sie die Natur mit allen Sinnen. Die passionierte Kitesurferin und Modemacherin kombinierte Hobby und Beruf und gründete das Upcycling-Startup Stay in a Kite. Die Idee? Aus alten Kite- und Surfsegeln und Gleitschirmen stellt die 53-Jährige individuelle und außergewöhnliche Bekleidung und Accessoires her und leistet damit einen wichtigen Teil zum Umweltschutz. Und damit moin und hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 45. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe mich diesmal via Zoom-Schalte mit Doris Iwanschitz unterhalten. Die Unternehmerin aus Kelkheim in Hessen ist der erste Podcast-Gast bei Wellenrauschen, der nicht aus Mecklenburg-Vorpommern stammt. Doch für Doris, die mich schon vor einigen Monaten um ihre Unterstützung bat, machte ich gern eine Ausnahme. Gerade weil mich ihre Geschäftsidee, der Bezug zur Ostsee und ihr Engagement für Nachhaltigkeit überzeugten. Ich habe mit der gelernten Damenschneiderin und studierten Bekleidungstechnikerin über ihre Anfänge in der Modebranche und die Modeproduktion in den 80ern und 90ern gesprochen. Dabei erklärt mir Doris, wie die sogenannte Fast Fashion der Umwelt schadet. Aus diesem Antrieb heraus gründete sie 2020 das Upcycling-Mode-Startup Stay in a Kite. Die Näherin verrät, welche Produkte sie aus alten Kites herstellt, wo sie ihre Materialien herbezieht und warum sie für die Finanzierung unter anderem auf eine große Community und eine Crowdfunding-Kampagne setzt. Also jetzt gute Unterhaltung mit dem Wellenrauschen-Podcast Nummer 45 mit Doris Iwanschitz. Der heutige Podcast wird präsentiert von Männerauszeit, der Kompass für eure Abenteuer.
Dann legen wir einfach mal los. Doris Iwanschitz, heute im Wellenrauschen-Podcast, Gründerin und Inhaberin der Firma Stay in Kite, die Produkte, Mode, Taschen und diverse andere Dinge, das wird sie uns gleich noch alles erzählen, aus gebrauchten, verbrauchten Kites, Surfsegeln und Garnen und alles, was da so anfällt, herstellt und klassisches Upcycling macht. Und Doris, dann erstmal herzlich willkommen.
Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich muss das nochmal für unsere Hörer vielleicht ein bisschen einordnen und erklären. Der Wellenrauschen-Podcast begrenzt sich ja sonst territorial sozusagen nur auf Leute, auf Menschen und Firmen aus Mecklenburg-Vorpommern. Und für die Doris habe ich heute die große Ausnahme sozusagen gemacht und habe mir das aber auch gut überlegt, weil Doris kommt aus Kelkheim. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Im schönen Taunus. Bei Frankfurt am Main, so dass das mal so einordnen könnt, so nordwestlich, das kann sie auch gleich noch besser erklären. Und einfach aufgrund der interessanten Geschäftsidee und des maritimen Themas und vor allen Dingen, dass es um Upcycling geht, Green Product, habe ich mich dazu entschlossen, dass ich mit Doris einen Podcast aufnehme. Und das auch sehr gern mache und auch dahinter stehe. Gut, jetzt habe ich viel erzählt. Doris, bist du bereit? Dann legen wir einfach locker flockig los. ich habe mir so als Einstiegsfrage überlegt, natürlich hier, wir hier oben, wir haben es ja so schön bei uns im Norden am Wasser. Ich wette, ihr habt es auch schön, aber hast du auch schon immer diese Liebe zum Wassersport oder auch zum Meer im Allgemeinen gehabt? Steckte das auch schon so in dir drin oder kam das jetzt erst durch Stay in a Kite dazu?
Also das kam wirklich über einen Umweg zu mir. Ich habe vor 20 Jahren angefangen, Gleitschirmen zu fliegen. Und
das war so verwandt, ne? So ein bisschen, ja.
Ja, es ist zumindest auch so ein Tuchsport. Eigentlich wollte ich Fallschirmspringen machen oder, weil es auch noch ein bisschen Speed hat und mehr Adrenalin, Drachenfliegen. Und mein Mann kam dann aufs Tütenfliegen, was man so schön abfällig sagt. Und da wir das immer irgendwo an Bergseen gemacht haben und wild gecampt haben, und dann kam so in den Ende der 90er die ganzen Kiter auf. Wir haben immer diese bunten Drachen dann da gesehen über dem Wasser und haben gedacht, hey, das wäre mal eine Starkwind-Alternative. Wenn wir nicht mehr in die Luft gehen können, könnten wir doch zumindest am Wasser sein. Und das ist dann eine wirkliche Odyssee gewesen. Wir haben sehr, sehr viele Kurse angefangen und mussten die immer abbrechen wegen Flaute. Also es ist tatsächlich über die Luft aufs Wasser gekommen.
Ja, und habt ihr dann entsprechend auch zumindest ab und an der Nordsee oder vielleicht auch an der Ostsee mal Urlaub gemacht? Kennt ihr die Region oder so gar nicht?
Mein Bruder wohnt an der Ostsee und da, ja, in Wustrow, und da habe ich tatsächlich Kurse auch belegt und mit unserer Tochter sind wir ganz oft da gewesen. Es ist wunderschön, ja.
Also dann kennst du, wir reden von Wustrow auf dem Darß, ja, ist das
ja,
richtig?
Ja, genau, wunderschön.
Fischland Darß, ich denke mal, das ist auch eine meiner Favorites, da fahre ich immer wieder gerne raus von Rostock aus, sind so um die 40 Minuten, für euch ist es ja eine halbe Weltreise, also schon etwas weiter, aber es ist, glaube ich, wirklich ein Stückchen Natur, wo man runterkommt und bei sich ist, ne?
Ja, absolut, also Wasser immer, also egal, ob in den Bergen oder an der See, es ist immer ein so sich sammeln, zu sich selbst kommen auf jeden Fall.
Wie oft schafft ihr es, mal hochzukommen? Einmal im Jahr oder dann doch eher seltener? Es
ist ja alle zwei, Ecke. Eher alle zwei Jahre.
Ja, genau. Ich kenne ja nun die Strecke fast in- und auswendig. Wenn der Verkehr schlecht ist, dann braucht man schon mal so über 8 Stunden.
Ja.
Das ist ein Stückchen hin. Nun haben wir den Wasserbezug. Erstmal bin ich so ein bisschen überrascht. Du bist ja da wirklich auch ein bisschen risikobewusst und liebst auch ein bisschen Action oder hast Action geliebt.
Liebe ich immer noch.
Ja.
Absolut.
Ja. Bist da so mit so, sagen wir mal so, solchen Sportarten, war das bei dir immer schon so ein bisschen so, dass das drin liegt im Blut?
Das war schon immer so, ja. Ich bin so ein Mensch der Extreme.
Mhm. Ja, okay. Mhm. Gut. Also Extremsport, was heißt Extremsport? Aber Kiten, Fallschirmspringen ist ja nun auch nicht jedermanns Sache.
Fallschirmspringen habe ich auch schon gemacht.
Mhm. Ja, ja. Also es hängt ja alles so ein bisschen miteinander zusammen. Und die zweite große, große Leidenschaft von dir ist die Mode. Das Designen von Mode, das Herstellen, das Konzipieren. Ja, erzähl mal, wie du dazu gekommen bist. War das schon so eine Sache, die auch in deiner Kindheit und Jugend so ein bisschen drin war und sich dann sozusagen durchgestrickt hat?
Das hat sich sozusagen sogar durchgemändelt, denn meine Mutter hat auch als Schneiderin gearbeitet, unter anderem. Und darüber habe ich das so ein bisschen gelernt. Und mit 16, 17 schon meine ersten eigenen Klamotten genäht, also ohne irgendwelche Anleitung oder sonst was, weil Kleidung war damals, muss ich sagen, in den 1980ern einfach richtig teuer noch. Da hat das Taschengeld nie gereicht und so eine Burda habe ich mir dann gekauft, Schnitte ausgeradelt, ganz brav und ja, im Eigenversuch probiert, viel ist schief gegangen, wurde wieder aufgetrennt, so wie das ist, das Los der Schneiderin. Aber da habe ich tatsächlich schon begonnen, die ersten eigenen Sachen gemacht. Dann der Wunschtraum, Modedesign zu studieren, wovon ich ganz schnell abgekommen bin, weil ich doch mehr der Techniker bin. So, mir liegt das mehr im Blut, genau. Ja. Ich bin ein sehr strukturierter Mensch. und habe deshalb auch viel in der Qualitätssicherung gearbeitet. Aber natürlich der Entwurf und das Ausprobieren von Produkten gehört für mich da immer zusammen. Die Entwicklung von Produkten. Aber das reine Design, das reine Entwerfen von Couture und so weiter, das ist nicht meins. Ich bin da sehr technisch getrieben. Die Sachen müssen funktionieren. Ja. Also sie sollen schön sein, selbstverständlich, das ist vorausgesetzt, aber sie müssen auch funktionieren.
Also wir haben auf der einen Seite diese kreativen Köpfe, ist ja wie bei uns so Marketing oder im Journalismus, dieses Kreative machst du mit Sicherheit auch, keine Frage. Aber du bist dann eher so, die dann so die Umsetzung, die technische Umsetzung und dass dann eben eine Funktionalität bei rauskommt. Du, obwohl ich gesehen habe, dass du vor ein paar Jahren, da kommen wir gleich noch zu, auch ein paar Sachen entworfen hast. Aber das ist eher so deine Schiene, ja?
Genau. Also ich gucke mir an, wofür brauche ich? Ich gehe eher mehr so von der Sache dran, wofür brauche ich dieses Produkt? Was soll es erfüllen? Und danach, nach diesen Vorgaben, kreiere ich dann den Entwurf, ne? Also egal, ob es jetzt das Bekleidungsteil ist oder die Tasche.
Ja, ist ja dann doch eher auch, was der Laie immer, ich bin nur ein absoluter Modelaie, eher verbraucherorientiert, weil viele, die Couture machen, die sind ja dann sozusagen auf der Hochcouture, was sich dann später erst an den Verbraucher sozusagen durchschlägt, nach ein paar Jahren sozusagen, aber du bist da sehr orientiert am Endkunden.
Genau, ja. Genau.
Okay. Wie hat sich denn das dann so weiterentwickelt bei dir in den 90ern, schätze ich mal, 80er, Ende 80er, Anfang 90er? Bist du dann direkt auch in den Job gegangen als Diplom-Ingenieurin Bekleidungstechnik?
Ich habe noch den Umweg über eine Schneiderausbildung gemacht, weil für den Bekleidungstechniker brauchst du auch gewisse Praktika, die konnte ich dann damit sozusagen alle erschlagen durch die zweijährige verkürzte Ausbildung zur Damenschneiderin und habe dann Bekleidungsingenieurwesen studiert in Mönchengladbach, genau.
Ja.
Und damit an Schnittentwicklung gearbeitet, weil ich so ein Workaholic bin, habe ich dann direkt mal so 2 Studiengänge in einem gemacht, also 2 Ausrichtungen. Ich habe einmal Fertigung gemacht und einmal das Design. Normalerweise entscheidest du dich für eins, aber ich habe so beides machen wollen, was auch gut war.
Ja. Je breiter aufgestellt, desto besser. Das merkt man dann immer erst später, glaube ich. Mhm. Also geht es mir, was man eigentlich alles drauf hat und dann auch anwenden kann. Bist du dann direkt auch rein in den Job oder wie ging das weiter? Also warst du auch irgendwo angestellt oder, weil das, glaube ich, Selbstständigen-Dasein kam erst ein bisschen später?
Mhm, genau. Ich habe meine Diplomarbeit bei einem Naturtextilhersteller in Aachen geschrieben, habe da auch lange Zeit gearbeitet, so als rechte Hand des Chefs. Somit bin ich schon direkt ganz, ganz früh in diese Verantwortung gekommen, eines Selbstständigen, was da so alles dahinter steckt, ne? Also selbst und ständig.
Genau.
Habe dann aber auch noch für andere Textilunternehmen gearbeitet, war viel im Ausland, habe da die Qualitätssicherung gemacht, das Produktentwicklung, ja.
Mhm. Wie war denn, ist vielleicht eine etwas komplexe Frage, aber die Modeindustrie damals, wenn wir jetzt wegen mir von den 90ern mal reden, aufgestellt und gestrickt. Ich denke mal oder würde jetzt mal vermuten, dass viel über den Preis ging einfach. Natürlich auch Qualität mit Sicherheit auch wichtig. Aber du sprachst vorhin an, die 80er, da war Mode noch richtig teuer. Ich glaube, dieses Geiz ist geil Mentalität, das kam ja erst viel später auf. Wie hast du das insgesamt erlebt?
Also die Modeindustrie ist schon immer hektisch gewesen. Früher, muss ich leider so sagen, da wird mir immer bewusst, dass ich doch schon über 50 bin. Früher war es tatsächlich so, es gab 2 Season, also 2 Sommer-Winter-Kollektionen und fertig. Da lief noch alles mit Fax und mit Telefon. Da gab es kein Videomeeting, da gab es kein Digital. Die Schnitte wurden manuell erstellt mit der Hand. Das kam erst Ende der 90er, Mitte der 90er, dass auch computerunterstützte Schnittherstellung gemacht wurde. Den ganzen Lasercut und so weiter gab es da auch noch nicht. Da wurde die Zuschnitttechnik war eine ganz, ganz andere. Dann ist man auf 4 Season gegangen und jetzt mit der Fast Fashion befeuert durch Zara überwiegend, H&M, auf diese 12 Season. Somit hat die ganze Mode einen deutlichen Werteverfall erfahren, meines Erachtens. Es muss immer neu sein, und weil es immer neu sein muss, muss es entsprechend günstiger sein, sonst kann man sich das nicht leisten. Also wenn du dir 12-mal im Jahr eine Hose für 150 Euro kaufst, ist das was anderes, als wenn du dir 12-mal im Jahr eine Hose für 9,99 Euro kaufst.
Verstehe.
Dahinter steckt natürlich der Verbrauch einfach an Ressourcen, der Verbrauch auch an Arbeitskraft, und dem 24. April 2013, dem Unglück in Bangladesch, ist uns das allen, denke ich, bewusst geworden, was da passiert. Und dann kam auch plötzlich der ganze Fokus auf die Austrocknung des Aralsees und so weiter und so fort, wegen der Baumwollproduktion. Eine größere Sensibilisierung, weshalb aber die Fast Fashion nicht abgestellt wurde. Weil es ist ja auch irgendwo schön. Mich persönlich kriegst du da nicht rein, weil ich kaufe lieber 2 Jeans im Jahr für 250 Euro als 12 billige, weil der Style ist anders, die Qualität ist anders und so weiter und so fort. Und meines Erachtens nach müssen wir weg von diesem Fast Fashion, wodurch der Wandel wird ja auch angeregt durch die Fashion Revolution, durch Fashion Changes, Futures Fashion Forward und so weiter, die aber alle auch mit dem gesetzlichen grünen Knopf ja auf Freiwilligkeit basiert.
Wenn wir da nochmal einen halben Step zurück machen, also aber dieser Kulturwandel, der in der Modeindustrie eingesetzt hatte, wegen mir am Anfang der großen Ketten kamen, da sprachst du an H&M, Zara und so weiter, ist doch im Prinzip ein Rad, was die da in Gang gesetzt haben. 12 Seasons, das war ein Begriff, der war mir jetzt so noch nicht bewusst, was man ja kaum nochmal zurückdrehen kann. Es sei denn, es setzt ein neues Bewusstsein für ein neues Umweltbewusstsein ein.
Ja, absolut. Also
ist echt, also ist schwierig, weil eigentlich müsste man ja so denken, nachhaltiger, ne? Im Prinzip, aber dieses 12 Seasons Prinzip steht dem ja genau entgegengesetzt, oder?
Steht dem komplett entgegen. Du musst dich im Grunde genommen entscheiden, ne? Was du willst. Willst du die Freude an einem langlebigen Produkt, was du dir reiflich überlegt hast, ob du das nimmst, ob du das kaufen möchtest, was dir lange Spaß macht, oder möchtest du immer was Neues haben und daraus deine Freude?
Du sprachst das eben an, du kaufst dir lieber eine Jeans zweimal im Jahr oder einmal im Jahr für 250 oder 200 Euro, wie auch immer, wo Qualität hinter ist. Und natürlich auch dann der Gedanke dahinter, dass das nur einmal produziert wird. Und wann setzt du bei dir dieser Umdenkprozess ein? Gab es da auch ein Schlüsselerlebnis? Du sprachst gerade Bangladesch an, aber gab es da auch andere, wo du gesagt hast, irgendwie würde ich A, was selber machen wollen und B, es anders machen?
Du, der Umdenkprozess setzte tatsächlich echt früh an. Ich bin ein Tschernobyl-Kind sozusagen. Ich komme aus Niedersachsen, in Salzgitter geboren. Da ist die Strahlenwolke auf uns herabgeregnet. Und da ist das Bewusstsein schon ganz, ganz früh bei mir gefestigt worden. Ich esse auch schon seit ich 17 bin. Wie gesagt, die Diplomarbeit bei mir auch in einem Unternehmen, was Öko arbeitet.
Entschuldige, die haben schon Öko gedacht und Öko gearbeitet. Da war von den anderen Sachen noch nicht die Rede, ne?
Doch, das ist sozusagen zeitgleich passiert. Weil dieses 12-Season-Denken, das ist ja Ende der 90er Jahre, Anfang 2000 sozusagen aufgekommen, ne? Das Fast Fashion. Dieses Schlüsselerlebnis für mich war tatsächlich in ganz, ganz früher Jugend. Mich entschieden habe, das selbst in die Hand zu nehmen. Das ist halt geschuldet, will ich mal sagen, diesem frühen Fast Fashion, diese wahnsinnige Hektik, dieses nicht mehr Konzentrieren auf sich selbst, dieser Werteverlust, das hat mir immer so ein bisschen widerstrebt. Mhm. Und dann habe ich mit der Kleidmanufaktur auch angefangen, mit meiner ersten Selbstständigkeit. Genau. Hatte da eine Business-Kollektion, auch Hosenanzüge und Kostüme für Frauen gemacht, wo ich alte Jeans verarbeitet habe. Da war ich gerade dabei, das auch auf eine Öko-Schurwolle dann zu wechseln, da auch so ein Upcycling Bioprodukt in den Markt zu bringen. Das war aber noch 2011, 2010 ist das gewesen, zu früh. Da war der Markt einfach noch nicht reif für dieses Produkt. Und ich bin sehr, sehr spät schwanger geworden. Mit 43 erst meine Tochter bekommen und musste tatsächlich zwei Leute entlassen. Ich habe das nicht mehr geschafft, allein mit Kind. Wir haben keine Großeltern, die aufpassen konnten auf die Kleine. Das war ein etwas schwieriger Start insgesamt. Und da musste ich mich entscheiden, Familie oder Beruf.
Dann hast du erstmal deinen Cut gemacht. Da habe ich mich
ganz, ganz klar entschieden. Jetzt ist sie 10 und ich bin dann auf mit Sehnigkeit zu neuen Ufern im wahrsten Sinne des Wortes.
Und jetzt zur Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von Männerauszeit, der Kompass für eure Abenteuer. Männerauszeit ist die neue Online-Plattform von Freunden für Freunde. Wir bringen Männer, die gemeinsam Spaß haben wollen, und Anbieter von unvergesslichen Erlebnissen zusammen. Ihr wollt im Go-Kart über die Bahn preschen, mit dem Mountainbike oder Quad durchs Gelände flügen oder mit Wasserskiern über den See rauschen? Männerauszeit zeigt euch, wo die Action ist. Oder wolltet ihr schon immer Bagger fahren lernen, eine Grillschule besuchen oder an einem Biertasting teilnehmen? Männerauszeit inspiriert euch, etwas Neues auszuprobieren. Und so funktioniert's. Klickt auf die Website www.männerauszeit.de, stöbert durch die Kategorien Action, Events, Sport, Genuss, Erlebnisse und Touren. Dort sucht ihr das gewünschte Erlebnis aus. Danach kontaktiert ihr euren Favoriten und schon startet euer Abenteuer. Wichtig dabei, die Männerauszeit ist keine Buchungsplattform, sondern die Litfaßsäule 2.0. Übrigens, Männerauszeit sucht noch nach Anbietern von Erlebnissen, Touren, Events und Locations, die sich auf der Website präsentieren wollen. Die Männerauszeit findet ihr im Netz unter www.männerauszeit.de und auf den bekannten Social Media Kanälen.
Genau, also jetzt ist er ja dann auch irgendwo selbstständiger in dem Alter. Die kann man dann schon mal laufen lassen. Und dann hast du das sozusagen wieder reaktiviert und in eine neue Form gegossen.
Genau. Die Idee kam tatsächlich im Kite-Kurs. Also wie gesagt, habe ich ja viele, viele Kite-Kurse gemacht. einer davon in Ägypten, wo ich schwanger war und den dann nicht machen konnte. Danach in Wustrow wegen Flaute abgesagt. In Sylt wegen Flaute abgesagt, auf Sardinien wegen Flaute abgesagt, dann nochmal auf Sardinien.
Das gibt's doch gar nicht.
Doch, es war wirklich eine Odyssee. Ich habe einfach immer riesiges Pech gehabt mit Wind oder zu viel Wind. Und der letzte Kurs, es war einfach ein ganz, ganz netter Trupp. Es war im April, so um meinen Geburtstag herum, fürchterlich kalt. Ich war die Einzige, die nicht gefroren hat, weil ich so einen warmen, kuscheligen Overall anhatte, auf den alle ganz neidisch waren. Und wir hatten viel Zeit am Strand miteinander zu quatschen und aufs Wasser zu gucken. Und da kam so die Idee, das wäre doch eine coole Sache, einfach aus diesem Material, aus diesen alten Kites so warme Overalls zu machen. Und das war auch das allererste Produkt dieser Overall.
Geil. Also es ist ja wie so oft, die Dinge sind so naheliegend, sie liegen vor einem, aber man muss die Idee, man muss umdenken, man muss um die Ecke denken, was kann man jetzt damit machen? Ne? Mhm. Und du hast das miteinander verbunden und jetzt, ja, vielleicht nochmal so ein bisschen zusammengefasst, was ist der zentrale Ansatz von Stay in a Kite?
Der zentrale Ansatz ist für mich wirklich ressourcenschonend, weil für mich war mit der Idee klar, dass ich ausschließlich Biomaterial oder Rezyklate verarbeiten will in diesem Produkt und dass ich auch den textilen Verschnitt, über den ja niemand spricht in der Textilherstellung oder nur die wenigsten sprechen, dass ich auch den irgendwie verarbeitet bekommen möchte. Für so ein Start-up, sage ich mal, ein kleines Unternehmen, ein sehr großer Anspruch. Aber ich habe Möglichkeiten gefunden und auch Kooperation gefunden, sodass das möglich ist.
Genau. Also der erste Anlaufpunkt wäre ja jetzt, du brauchst die ausrangierten Kites, die ausrangierten Segel und alles, was noch da so an Materialien mit dazugehört. Ja, wie bist du da losgelaufen? An wen hast du dich gewandt?
Also erstmal habe ich mir eine lange Liste gemacht. Alle Surfschulen, alle Hersteller, alle, die irgendwie mit dem Thema zu tun hatten. Und habe rund 350 Telefonate geführt, um erstmal zu wissen, wo steckt denn das Material? Ich hatte noch nichts zum Zeigen, noch kein Foto, noch kein gar nichts. Ne? So, wo soll das alles herkommen?
Richtig,
genau. Ich habe nur diese beiden Hände.
Ja.
Dann war mir klar, okay, ich würde das irgendwie zusammenbekommen. Ich steche da in ein Bienennest. Es haben viele Interesse. Es gibt aber auch viele, die handwerklich tolle Produkte daraus herstellen. Aber ich wollte das ja nicht handwerklich machen. Ich will das ja in Serie bringen. Also ne, ich will schon eine Masse machen.
Wir reden damit hier nicht über Kleinproduktionen, sondern wir reden über eine Serienproduktion und
genau.
Auf hohe Stückzahlen dann.
Genau, weil ich möchte ja auch einen Preis auf das Produkt schreiben können, den der Konsument akzeptiert. Eine Jacke für 500-600 Euro zu machen zum Preis eines deutschen Herstellers mit einem deutschen Stundenlohn ist kein Problem. Aber auf eine Jacke halt einen günstigeren Preis zu schreiben, der so 260 Euro lautet, das ist was anderes. Ne? Wenn du nimmst ja diese Kites auseinander, musst sie waschen, musst sie erstmal kontrollieren, ne? Bestehen sie noch den Qualitätstest, also reißen sie nicht, ist das Material noch in Ordnung? Dann musst du schauen, wo schneide ich zu, musst jedes im einzelnen Zuschnitt machen. Das ist einfach unglaublich viel manuelle Arbeit. Du kannst nichts im Stapel zuschneiden. Das heißt, du legst viele textile Flächen aufeinander und schneidest dann mit einem Mal 20, 25 Teile zu, sondern ein Schnitt, der besteht aus mindestens, sage ich mal, beim Bekleidungsteil aus mindestens 15 bis 20 oder mehr einzelnen Schnittteilen, die musst du alle einzeln zuschneiden und kannst nicht auf einmal, ne?
Im Paket, sondern du nimmst genau. Das her, du musst dir das Stück ja auch anschauen, wo verlaufen dort die Nähte schon lang, passt genau. Das, ob das farblich, keine Ahnung, passt irgendwie, ne? Das muss man auch vielleicht schauen.
Du musst den Kite anschauen, welchen Druck hat der, wo willst du den Druck im Bekleidungsteil oder auf der Tasche oder wo auch immer platzieren. Also da musst du auch viel, viel denken dabei, ne? Kannst nicht einfach auslegen und fertig. Beziehungsweise einen Schnittlagenplan machen, wo der Hersteller dann gar nicht mehr denken muss, sondern er legt einfach nur auf und gut.
Ne? Wie waren denn so die ersten Reaktionen? Ich meine, gut, bei 350 Anrufen ist klar, dass man dann vielleicht auch mal eine Absage oder gar keine Reaktionen erhält. Aber so summa summarum, seitens der Kitesurfing, der Surfschulen, also die Dinger in Umlauf auch bringen vor allen Dingen, ne? Also die Hersteller, wie haben die auf deine Idee reagiert? Und mich würde auf alle Fälle nochmal interessieren, was die bisher mit den Dingern gemacht haben, mit den Gebrauchten. Landete das im Müll?
Also das Feedback wäre erstmal unglaublich positiv, aber auch gleichzeitig ein Stückchen verhalten, weil wie gesagt, es sind schon sehr, sehr viele tolle Menschen, die individuelle Produkte daraus fertigen. Ne? Und ich hatte, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt noch nichts zum Zeigen. Nachdem dann meine Fotos gemacht wurden, die ganze Kollektion erstellt war, waren die Türen ein bisschen offener und ich konnte schon jetzt zu Flysurfer und der Pride Group Duotone Kooperationen schließen, aber auch zu vielen Surfschulen, die uns da unterstützen, wie Surf aus Sylt oder die Kiteschule Sylt, Surfbauch und so weiter. Und sehr, sehr viele Privatpersonen, die ich über Instagram, Social Media gewonnen habe und gewinnen konnte und auch immer noch gewinne, Gott sei Dank. Weil der größte Teil des Altmaterials liegt in den Kellern. Das kenne ich von mir selbst. Das Material, wenn du es neu kaufst, kostet wirklich viel Geld. Du hast da ganz tolle Erinnerungen, Erlebnisse, Urlaube mitgemacht. Da trennst du dich nicht einfach von. Denkst dir, vielleicht kannst du es dann nochmal gebrauchen oder im Bekanntenkreis oder in der Familie oder sonst wie kann es dann weiterverliehen werden. Aber meistens schlummert es dann weiter.
Ist wie mit dem Surfbrett oder mit Skiern. Genau, also kenne ich das mit den Skiern, ja. Die lagern dann auch 25 Jahre da im Keller.
Aber du weißt, du wirst sie eigentlich nicht mehr gebrauchen. Ne?
Aber irgendwie ist doch
die Erinnerung. Der Abnabelungsprozess ist nicht leicht.
Ja, okay.
Mir geht's darum, halt diese ganzen Kellerschätze zu heben. Viele kaufen Material, fahren das ein Jahr und verkaufen das wieder, um keinen großen Wertverlust zu haben. Vieles Altmaterial geht ins Ausland. Und wird da weiterverkauft. Manche Schulen wechseln ihr Material auch häufig, verkaufen dann das neue Material möglichst an die Schüler weiter, was ja sehr gut ist und haben immer aktuelles Material. Manche Schulen arbeiten mit sehr altem Material, fahren das bis ans Ende.
Was ja auch schon diesen Gedanken beinhaltet, genau.
Aber ich hatte dann bei meinem Telefonat auch den mentalen Zusammenbruch, weil ich 2 Wochen eine große Schule zu spät angerufen habe, Vereinsschule, die hatten rund 600 Segel 3 Wochen zuvor entsorgt. Da sind mir wirklich die Tränen gelaufen. So ist es am Ende auch. Entweder du trennst dich nicht von oder dann entsorgst du es halt doch, weil der Platzbedarf ist nicht gering, ne?
Klar. Erzähl mal noch was. Ich habe zwar am Anfang das aufgezählt, aber bin ja da in der vom totaler Laie zu den Rohstoffen, zu den Materialien. Welche Materialien verwendest du konkret? Und vielleicht gibt es auch Materialien, an die wir jetzt vielleicht noch nicht mal so denken, wie zum Beispiel Garne oder bestimmte Stoffe.
Also natürlich einmal das Upcycling-Material, ne? Den Double Ripstop. Aus den Kites oder Tubes, das Dacron-Gewebe, aus den Surfsegeln, den Monofilm oder Spinnaker-Tücher vom Bootsegeln her. Ne? Mhm. Und dann bei den Zukaufmaterialien habe ich einen Bio-Baumwoll-Teddy, der jetzt noch aus der Türkei kommt. Da wird die Ware angebaut und nach GOTS-Zertifikat KBA angebaut, also kontrolliert biologischer Anbau. Und nach Gotts werden die Fasern gereinigt. Die ganze Ausrüstung ist danach, die Färberei. Die Richtlinien sind da sehr eng. Das ist so mit die beste Auszeichnung, die du bekommen kannst, dieses Siegel. Wenn ich eine gewisse Menge erreiche, dann kann ich die Ware auch in Deutschland stricken lassen. Die kommt dann aus ganz kleinen, die Rohbaumwolle kommt dann aus ganz kleinen Anbaugebieten, unter anderem in Kirgisistan. Mhm. Das Negan nehme ich auch eine Biobaumwolle, um da rein zu sein. Bei den Bündchen, Ärmelfutter, was ein bisschen dünner ist, ist auch eine Biobaumwolle. Meine Label, das Etikett genauso. Die Gurtbänder für die Taschen, die sind teils. Da wird das auch in Europa hergestellt, was schon mal nicht so einfach ist, da überhaupt jemanden zu finden. Und brauche ich auch wieder eine gewisse Menge, um auf Biobaumwolle zu wechseln, die ich hier noch nicht habe. Aber das ist der gleiche Produzent. Bei den Verschlüssen, Reißverschluss denkt auch selten jemand dran. Ne? Das ist jetzt ein Rezyklat, 100% das Band. Der Reißverschluss hat ja so Zähne, die sind bei mir aus Metall. Das ist ein Ekostahl, das heißt, die Stahlherstellung basiert nicht auf Koks, sondern auf Wasserstoff, sodass kein CO2 hinten rauskommt, sondern Wasser. Und das Band, wo diese Zähnchen dran sind, das ist ein Rezyklat zu 100% aus altem Kunststoff.
Recycelt, genau. Hm.
Genau. Die Verschlüsse und Versteller, die ich für die Taschen brauche, die sind momentan noch aus einem konventionellen Stahl, weil ich nach ewiger Recherche nichts bekomme. Da fehlen jetzt im Moment aufgrund Corona die ganzen Modemessen, ne, die Premier Vision, die Fabric Munich Start. Da bin ich aber dran mit einem Startup aus Berlin. Die sammeln Ocean Plastic, eigene Verschlüsse herzustellen, ne, dafür die Molds zu machen. Das ist Merjan, heißen die. Ein ganz nettes, junges Team ist das. Und wir würden da sehr gern die Verschlüsse dann aus dem Ocean Plastic machen. Nur das ist, habe ich jetzt erst vor 2 Monaten kennengelernt. Und das ist auch ein Prozess, der dauert ein bisschen. Die Qualität muss stimmen, weil das ist ja auch kein ganz so einfaches Produkt. Da müssen wir erst Tests fahren. Und da werde ich für die erste Produktion das noch nicht leisten können, schlicht und ergreifend.
Okay.
Aber es ist was da, worauf jederzeit dann umgestellt werden kann. Genau.
Also du hast schon unfassbar viel dich bewegt, Erkundigungen eingeholt, recherchiert. Also man merkt, und das steht auch auf deiner Homepage, das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber das Ziel ist irgendwann Zero Waste.
Genau. Da geht es im Grunde genommen um diesen ganzen textilen Verschnitt.
Ja.
Deshalb bin ich auch sortenrein in meinen Abfallprodukten, in meinen Verschnittprodukten sozusagen. Einmal habe ich die ganze Biobaumwolle und einmal habe ich die Upcycled Ware. Das muss ich dann vor Ort sortenrein trennen. Da ist es sogar wichtig, dass so einfache Sachen wie die Näherin oder der Zuschneider essen irgendwo ein Pausenbrot und da wandern versehentlich ein paar Krümelchen in den Sammeltrog. Hm. Die können den ganzen Mikroorganismusprozess, der danach mit dieser Baumwolle passiert, aus dem Gleichgewicht bringen. Also es ist wahnsinnig komplex und das ist auch ein ganz junges Unternehmen, die ich jetzt noch nicht nennen darf. Mache ich schon Tests, ne? Dass diese Biobaumwolle wieder zu Fasern versponnen wird und den textilen Verschnitt bei dem Upcycling-Material, also den Dacron und Ripstop-Gewebe, den lasse ich vor Ort zerfasern und das wird dann als Füllmaterial genutzt.
Okay, also es ist eine Kombination aus ganz vielen, für ganz viele Techniken und Recycling-Techniken. Also es ist jetzt nicht nur, wie ich mir jetzt so gedacht hätte, du nimmst den Kite, lässt ihn zerschneiden, machst ein paar Aufnäher drauf und ein paar Nähte dran und dann fertig ist die Tasche oder die Weste. Also ganz so einfach ist es nicht.
Nee, nicht ganz. Ein bisschen komplexer.
Okay. Dann habe ich gelesen, Produktion, so ist jetzt erstmal der Plan. Da kannst du mich ja gleich nochmal ein bisschen aufklären, in Rumänien.
Mhm.
Wie ist da so die Zusammenarbeit oder wie wird die Zusammenarbeit sein? Das wird man wahrscheinlich auch sehen, weil du ja gesagt hast, du musst ja dann oder willst auf Masse auch ein Stück weit produzieren, jetzt nicht in deinem Kämmerlein in Kelkheim sozusagen, sondern dort dann vor Ort. Und bist du da im Austausch? Wie ist das so?
Also das ist noch über einen alten Kontakt zu Bugatti gelaufen, das Werk, was ich auch schon mal besucht hatte. Also ich kenne den Betrieb auch, die sprechen perfekt Deutsch. Von daher sind keine Verluste in der Kommunikation, was in der Textilindustrie gang und gäbe ist, sage ich mal.
Ja, ja.
Die erste Produktion, wenn sie anläuft nach dem Crowdfunding, die werde ich auch begleiten. Ich werde da vor Ort sein, weil das, wie gesagt, sehr komplex ist und alles einzeln zugeschnitten wird. Das heißt, der im Zuschnitt steht und fällt am Ende das Design, was hinten rauskommt. Der Zuschneider muss zu 100% begreifen, was ich will. Und das ist schon angekündigt. Ein Hotel ist sozusagen schon fast reserviert. Ich werde da die ganze Produktion wirklich vor Ort sein und am Zuschnitt stehen, damit
dabei sein, ja.
Das funktioniert, ja. Damit dieser Gedankentransfer da ist, damit die Person, die das macht, weiß, was ich will, was ich im Kopf habe. Das kann sie ja nicht sehen. Und das kannst du fernmündlich schlecht realisieren, obwohl das schon für die Fotomuster extrem gut geklappt hat und ich echt richtig, richtig glücklich bin. Da ist bis auf winzige Kleinigkeiten, die ich mit meiner Qualitäterbrille sehe, die mein Mann und auch Freunde überhaupt nicht gesehen haben. Aber ich sehe das sofort, weil ich bin ja in dem Produkt so tief drin. Hat das super geklappt. Das ist genau so rausgekommen, wie ich mir das dachte. Da war ich extrem glücklich. Ja, das waren schon mal 15 Jacken, 15 Taschen in mehreren Variationen, mehrere Taschenvariationen. Das ist schon super gelaufen.
Sozusagen Muster beziehungsweise
Fotomuster, genau.
Fotomodelle sozusagen.
Pre-Production nennt man das. Dann.
Pre-Production, okay. Die Fachbegriffe hast du am besten da drauf. Erzähl mal noch was zu den Produkten selbst. Wenn du da am Strand gesessen hast bei deinem Kitesurfing-Kurs und gebibbert hast, dann und natürlich in den folgenden Wochen, Monaten, hat es bestimmt bei dir im Kopf gerattert. Was kann man denn daraus alles machen? Und natürlich habe ich schon mal ein bisschen auf deiner Homepage geschaut, was die ersten Ansätze, Ideen sind. Also da ist eine Menge möglich. Erzähl mal so ein bisschen, was man daraus alles machen kann.
Genau, als Bekleider waren natürlich erstmal Bekleidungsteile da, logisch, ne?
Ja.
wie konnte es auch anders sein? Wie gesagt, der Overall, dann kam ein Mantel dazu, den man, wenn man aus dem Wasser kommt, direkt drüber werfen kann, um nicht auszukühlen. Den Neopren, den nassen, ziehst du nicht aus, wenn du nachher nochmal aufs Wasser willst. Und der Wind kühlt dich unglaublich schnell aus. Und der Ripstop ist ja echt winddicht. So, da kommt wenig durch. Es sind auch schon getestet von uns, die Mäntel. Das funktioniert sehr gut. Dann kam noch eine Weste dazu und eine Jacke und eine Boardshort. Und mit den Tubes habe ich dann gedacht, das kann ich nicht für die Bekleidung nehmen, aber doch für Taschen. Und so ist dann eine große, breite Taschenvielfalt entstanden. Zu Rolltop-Rucksäcken und Rolltop-Taschen, Kulturbeutel, eine Yoga-Tasche, auch mit einem Rolltop ist dabei, so eine große Beach-Tasche und noch so eine, ich werf einfach alles rein, Tasche, die du auch als Wäschesack gut nutzen kannst.
Strandtasche oder solche Geschichten. Ja, wie war denn so die erste Resonanz dann beim Kunden, beziehungsweise vielleicht jetzt erstmal Testkunden oder vielleicht, ja, man ist ja oft so, man fragt vielleicht auch Bekannte, Verwandte, verschenkt die vielleicht die Sachen oder verkauft sie vielleicht erstmal testweise? Gab es da schon mal so erste Reaktionen, weil so richtig am Markt willst du ja erst kommen?
Also meine erste Reaktion auf den Overall war erstmal, dass ich so ein festgefrorenes, breites Grinsen hatte und dachte, wie geil ist das denn? Ja, ich habe da gestanden und habe mich einfach nur gefreut. Und das ist auch die Resonanz, die ich wiederbekomme. Klar, es gibt Menschen, die können mit Upcycling überhaupt nichts anfangen. Aber diejenigen, die so ein bisschen modeaffin sind, die finden es großartig. So, ich habe jetzt hier bei uns im Ort schon so erste Testverkäufe gemacht, was sehr gut gelaufen ist. Habe auch schon einige Anfragen, kann das halt nur noch nicht bedienen. So, ne?
Ja, du hättest und wahrscheinlich jetzt mehr Anfragen, als du sie bedienen könntest. Ja.
Und im Freundeskreis sind auch einige, die Produkte ausprobieren, um mir ein Feedback einfach zu geben. Wie ist die Passform? Kann ich mich drin bewegen? Habe ich genügend Freiheit? Ist es bequem? Lassen sich die Taschen gut bepacken, gut tragen und so weiter und so fort. Das haben wir auch schon alles gemacht. Und natürlich dementsprechend das Produkt angepasst und verbessert, ne?
Klar, dafür ist es da, sozusagen die Modelle, um die jetzt immer weiter zu entwickeln und ehe es dann wirklich in die Serienproduktion geht. Lass mich noch mal kurz aufs Thema Kooperation kommen. Da hast du da vorhin schon eine Menge erzählt, mit wem du alles kooperierst. Wir brauchen jetzt noch nicht alle Namen aufzählen. Was ich gesehen habe auf deiner Homepage, Clean Sailing Initiative. Also, du kooperierst mit Firmen, die wirklich sich dieses Thema Upcycling und saubere Meere oder ja, Säuberung der Meere, Plastik in den Meeren auf die Fahnen geschrieben haben. Ja, vielleicht kannst du da nochmal ein, zwei Sätze sagen. Und zweiter Punkt, du bist dann auch demnächst bei der Kieler Woche vor Ort, wo du wahrscheinlich auch ja was zeigen willst von deinen Sachen.
Genau, das ist über die Clean Sailing Initiative entstanden, die an mich herangetreten sind, wegen des Upcycling-Themas, was ich mache. Hinter der Clean Sailing Initiative steht der DBSV, also der Deutsche Boots- und Schiffbauverband, und der weltweit führende Segeltuchhersteller Dimension Poliant, die sich zum Ziel gesetzt haben, für jedes Segel, was rausgeht, neu, soll möglichst ein Segel zurückkommen. Das geht jetzt erstmal startet und das werden nicht sofort wahnsinnig große Massen sein, wodurch das jetzt erstmal durch Upcycling-Unternehmen, da bin nicht nur ich dabei, sondern auch noch andere, verarbeitet werden kann. Langfristig aber muss man ja auch immer planen, wenn dann Tonnen von Material kommen, was dann damit gemacht wird. Und es geht darum, auch dieses synthetische Material wieder in den Kreislauf zurückzuführen. Und da ist das Sächsische Textilforschungsinstitut mit im Boot, die nach Möglichkeiten suchen, eine chemisch-physikalisches Recycling zu erforschen. Aber Forschung ist immer ergebnisoffen und dauert ganz einfach, ne?
Okay, und du bist mit Sicherheit mit deinem Business nicht die einzige Abnehmerin, weil wenn das Tonnen von Segeln, das kann sicherlich nur ein Teil sein, aber du bist jetzt sozusagen ein Teil dieser Initiative und hast da eine Verbindung zu und kannst dann auf der Kieler Woche dich möglicherweise auch präsentieren?
Mhm, genau. Also ich werde mit dabei sein, werde zeigen, wie die Kites und Surfsegel auseinandergenommen werden, wie der Zuschnitt funktioniert, wie die Näherei funktioniert.
Ah, cool, schön.
Um einfach so zu die Menschen, die vor Ort sind, zu sensibilisieren für das Upcycling. Wir wollen auch Segel einsammeln. Also du kannst da direkt Drop-off machen. Wenn du Altmaterial hast, kannst du es da direkt vorbeibringen. Und für mich als Start-up natürlich die tolle Möglichkeit, viele neue Kontakte zu knüpfen. Ne?
Absolut. Dafür sind ja so eine Art, also es ist jetzt keine Messe, aber du weißt, was ich meine, Veranstaltung natürlich auch da Präsenz zu zeigen und zur Community Kontakt aufzubauen. Ich glaube vom 4. September an, ne? 5. September in dem Dreh ist die Kieler Woche.
4. bis 12. September.
Ja. Sehr gut. Dann, Leute, fahrt mal dahin. Wer sowieso da ist, kann gleich mal sein Segel oder sein Kite mitbringen und bei Doris abgeben. Ja, als du mich vor einigen Monaten kontaktiert hast, war ja auch dein Ansinnen, ja nicht nur ein bisschen sozusagen Werbung zu machen, sondern möglicherweise auch Kooperationspartner zu finden, weil wir ja hier an der schönen Ostsee stationiert sind. Nun hast du ja gerade erzählt, du hast da schon einen Haufen abtelefoniert. Suchst du noch nach Kooperationspartnern, Surfschulen hier an der Ostsee bei uns, wo wir das so ein bisschen weitergeben können, oder bist du da schon ganz gut ausgelastet? Weil du hast ja gesagt, irgendwann, wenn dir, sagen wir mal, Tonnen zugeschickt werden, irgendwo musst du ja damit auch hin.
Naja, ich wachse ja.
Ja.
Und für die Tonnen habe ich natürlich auch schon Einlagerungsmöglichkeiten. So ist es nicht.
Okay,
aber gut. Ich sag mal, ich will das jetzt erstmal natürlich Deutschland europaweit ausrollen. Und das Ziel ist jetzt, Drop-Offs sozusagen einzurichten. Und da ist natürlich die Nordsee-Ostsee-Küste perfekt für, um sein Material, was man nicht mehr braucht, an den Standorten, wo man da halt surft, direkt abzugeben. Das Konzept dafür ist notiert. Nur jetzt bin ich ja, wie gesagt, erstmal dabei, das Crowdfunding zu machen. Und ich schaffe einfach nur eins nach dem anderen.
Alles cool,
und,
klar.
Auch nach dem Crowdfunding, was ja für mich auch ein Proof of Concept ist, werde ich dann diese Sache angehen, dieses Sammeln und das Drop-Off an der Küste halt zu etablieren. Denn das wäre jetzt meine Vision, dass da viele, viele einfach mitmachen und die Notwendigkeit auch sehen, dass dieses Material ein zweites Leben verdient, ne, dass diese Abenteuer und die Energie, die drin steckt, weiter getragen werden darf und auch um ja, Müll schlicht und ergreifend zu vermeiden und Ressourcen zu schonen.
Sehr schön. Und vielleicht kann es ja irgendwann mal eine Selbstverständlichkeit werden, wie heutzutage mit anderen Dingen, die selbstverständlich sein sollten in Sachen Umweltschutz und Meeresschutz, dass die Leute einfach an die Surfschule ihres Vertrauens herantreten und ihren Kite da abgeben.
Genau.
Ja. Okay, dann erzähl noch mal was zu deiner Crowdfunding-Kampagne, die im August startet. Was erhoffst du dir davon und was willst du mit dem Geld machen? Das muss man ja auch mal thematisieren.
Also auf jeden Fall ein Proof of Concept, ne? Um zu sehen, so ist der Markt bereit für dieses Produkt? Finde ich meine Käufer? Und mit der Summe, die wir als Ziellevel haben, wollen wir tatsächlich die erste Produktion finanzieren. Das werden 3-4 Taschenmodelle sein und möglicherweise auch noch die Jacke. Aus dem Ganzen, was ich vorhin genannt habe, haben wir uns deutlich fokussiert.
Und das Ganze läuft über StartNext?
Das Ganze läuft auf StartNext, ganz genau. Am 24.8. geht's los.
Okay, und da muss man mal eingeben, StartNext stay in a kite, oder?
Das wird man so eingeben müssen, richtig.
Jawohl, das können wir dann auch gerne nochmal bei uns verwalten. Ich unterstütze das gerne und liebe Leute, das ist jetzt hier keine Werbeveranstaltung, sondern einfach eine Sache, die mir irgendwo am Herzen liegt. Und wenn es ein Anbieter für Meeresschutz und Produktion hier an der Ostseeküste gibt, und die gibt es auch, ja, das will ich hier nochmal betonen, dann meldet euch bei mir. Und vielleicht abschließend, Doris, noch die Frage, welche Vision du für die Zukunft hast. Du hast einen Punkt eben angesprochen schon. Bist du da schon ein bisschen weiter oder sagst du, naja, jetzt erstmal Step by Step. In die Großproduktion gehen auf jeden Fall. Und mich würde vielleicht auch nochmal interessieren, ist das eine reine Online-Geschichte dann? Also sprich Vertriebskanal online oder gehst du auch in den Einzelhandel? Wo wird man am Ende dann deine Sachen bekommen?
Wir werden erstmal online starten, aber es wird immer einige Schulen geben, die das jetzt dann, also direkt nach dem Crowdfunding, schon anbieten, das Produkt. Und mittelfristig, natürlich, plane ich das Ganze auch dann im Handel zu vertreiben. Dafür brauche ich aber das schöne Wörtchen Masse wieder, ne? Also Das ist schlicht und ergreifend ein Rechenbeispiel, dass du so und so viel Stückzahlen brauchst, damit du den und den Preis, den du als marktgerecht erachtest, leisten kannst.
Das ist eine Frage der Skalierung und das musst du ja dann leisten können und bieten können, genau. Sonst brauchst du dort erst gar nicht anfragen.
Genau.
Ja, okay. Gut, also noch ein durchaus noch langer Weg, aber du hast schon verdammt viel geschafft und ich bin immer wieder beeindruckt. Machst du das mit deinem Mann zusammen oder bist du da auch wirklich Einzelkämpferin? Oder?
Also mehr oder weniger bin ich Einzelkämpferin.
Ja,
mein Mann unterstützt mich unglaublich mental und fängt mich da immer wieder auf, wenn ich mal am Boden liege, logisch. Sie hat die Website auch programmiert. Der hilft mir, wo er kann, bei Bildbearbeitung, bei Textbearbeitung, was er halt neben seinem normalen Beruf, ne, der ihn halt auch 8 bis 10 Stunden am Tag einnimmt und dem täglichen Leben mit Familie noch übrig bleibt an Zeit, das steckt er tatsächlich dann auch in dieses Projekt. wenn es darum geht, jetzt auch Flyer zu machen oder. Sowas kann ich Gott sei Dank alles an ihn abwälzen.
Das ist schon mal sehr wertvoll.
Ja, das ist super.
Ich glaube, die mentale Unterstützung, da kann ich aus eigenem Erfahrung berichten. Das braucht man, dass man da auch einfach eine Stütze hat und jemanden, der hinter einem steht, weil egal welches Business, ob das deins oder meins ist, man braucht einen langen Atem, man braucht Mut und weiterzumachen, dran zu bleiben, da nicht gleich bei jedem Rückschlag den Kopf in den Sand zu stecken, sondern immer dran zu bleiben.
No? Genau.
Ja,
genau, das okay. Ist so.
Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, schaut mal rein bei stayinakite.com. Habe ich das richtig gesagt,
Doris?
Ja. Ja, was es da schon so zu sehen gibt, da könnt ihr euch schon mal informieren. Und die Crowdfunding-Kampagne startet, wie gesagt, im August. Und dann sehen wir, was dabei
rauskommt. Und es gibt natürlich für die Early Birds in der Crowdfunding-Kampagne den super Schnapppreis, ne? Das ist ja gar keine Frage.
Ja, Special für Special-Unterstützer, ja.
Genau, wer früh unterstützt, der kriegt halt einen Vorzugspreis. Und das Gute beim Crowdfunding ist ja auch noch, dass du, für dich ist es risikolos, denn nur wenn die Kampagne erfolgreich endet, wird bei dir der Betrag abgebucht. Wenn die nicht erfolgreich ist, dann passiert gar nichts. Also dann zieht Startnext den Betrag, mit dem du unterstützt hast, nicht ein.
Ja, ich habe das jetzt auch schon mal gehabt, dass ich Gäste im Wellenrauschen-Podcast hatte, wo ich unterstützt habe, auch weil ich dahinter stand, nicht weil sie Gast im Podcast waren. Und dann wurde das möglicherweise gar nicht erreicht. Ich habe das nicht weiterverfolgt und dann wird das auch nicht abgebucht. Mhm, so ist das
genau,
immer. Ne? Genau. Es ist irgendwo ein Risiko oder was heißt immer, was man dann
minimiert.
Minimiert, genau, alles klar. Ja, dann Doris Iwanschitz heute im Wellenrauschen-Podcast. Bedanke mich für das interessante Gespräch, den Einblick in die Welt der Mode und des Upcyclings und alles, was man daraus machen kann. Danke dir erstmal für die Zeit und das Gespräch.
Sehr gerne, Olli.
Der Podcast mit Doris Iwanschitz ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Und zu guter Letzt wollte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratung sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt mir eine E-Mail. Ich würde mich über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.